mal so sagt, dass wir jetzt ein bisschen ausgehen wollen, dann kommt meist die Frage, ja, wo gehen wir denn hin? Sollte dann von mir die Antwort kommen, ja, wir gehen einfach mal raus und gucken mal, vielleicht ein bisschen spazieren oder so, wird in der Regel ziemlich schnell Protest laut. Das geht nicht, wenn man rausgeht, dann muss man wohin gehen und vor allem muss man wohin gehen, wo man was machen kann. Also einfach mal raus, funktioniert nicht. Das heißt also, wenn man rausgeht, man braucht ein Ziel und man muss das erleben können. Was es heißt, was zu erleben, ich glaube, das wird von jedem hier ein bisschen anders interpretiert und ausgelegt. Aber wir sind in unserer heutigen Gesellschaft von Erleben geprägt. Wir machen eine Erlebnisreise, gehen ins Erlebnisbad, besuchen einen Erlebnisbauernhof, lesen einen Erlebnisbericht. Es gibt die Erlebniskommunikation, die Erlebnislyrik, Erlebnispädagogik, ein Gemeinschaftserlebnis. Ich habe irgendwann aufgehört zum Überlegen und aufzuschreiben. Ja, müssen wir immer was erleben? Was bringt es uns, wenn wir was erleben? Oder sind wir vielleicht extra dafür geschaffen worden, was zu erleben? Fangen wir mal vorne an. Was sind Erlebnisse überhaupt? Von der Bedeutung vom Wort Erlebnis her ist es ein besonderes Ereignis, an das man sich bleibend erinnert. Zum Beispiel die Reise in Urlaub. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie wir neulich unser Auto gepackt haben und mitten in der Nacht losgefahren sind in Urlaub. Also ich war so ungefähr 9 Jahre alt. Aber ich weiß noch genau, wie wir mitten in der Nacht aufgestanden sind und dann gefühlt ewig im Auto saßen, bis wir irgendwann am Strand waren. Aber es ist mir im Kopf geblieben. Ich kann mich heute noch dran erinnern. Das Ganze wird dann im Kopf als Urlaubserfahrung gespeichert. Es gibt nicht nur positive Erlebnisse, es gibt auch negative Erlebnisse, wenn eingebrochen wird, wenn man einen Unfall hat, wenn man sich irgendwo verlaufen oder verfahren hat. Aber selbst das sind Erlebnisse. Und eine Erfahrung, die macht man meistens aus einem Erlebnis heraus. Zum Beispiel eine Erfahrung, die die meisten schon mal gemacht haben und man auch immer wieder mal macht, ist ja heißes Metall und nackte Haut. Es tut weh, aber das ist eine Erfahrung, die macht man, die bleibt einem in der Regel im Kopf. Dann ist auch so, eine Vielzahl von Erlebnissen werden zur Erfahrung. Das Ganze nennt sich dann Lebenserfahrung. In der Arbeitswelt spricht man dann von Berufserfahrung. Die hat man aber noch nicht, wenn man einen Tag gearbeitet hat, sondern um Berufserfahrung zu haben, muss man doch ein paar Erlebnisse in seiner Arbeitswelt haben. Und ja, könnte ich noch eine Weile weitererzählen, gibt es so das eine oder andere noch. Aber ich bin der Meinung, Erfahrungen sind wichtig, dass wir unser Leben meistern können. Ohne Erfahrungen würden wir immer wieder neu dastehen, ah, wie geht das, aber mit so ein bisschen Erfahrung, die man hat, kriegen wir unser Leben hin. Wir müssen nicht unbedingt alles erlebt haben. Manchmal, ja, haben wir so den Wunsch, dass wir alles erleben wollen, aber es ist nicht zwingend nötig. Aber wir müssen irgendwas erleben. Wenn wir nichts erleben, erfahren wir nichts. Dem einen, dem reichen kleinen Erlebnisse für große Erfahrungen. Der andere, der braucht für so manche kleine Erfahrungen doch ein paar große, intensive Erlebnisse. Aber wenn ich jetzt so gucke, was ich heutzutage erleben kann, dann habe ich jede Menge. Was ich erleben kann, das finde ich interessant. Da habe ich was davon. Was ich nur theoretisch erfahren kann, also wenn ich da so an meine Schulzeit zurückdenke, da ist doch ganz vieles recht langweilig und bleibt nicht im Hirn hängen. Aber wenn ich es erlebe, dann habe ich mehr davon. Zum Beispiel, wenn ich dir als Fleischesser jetzt sage, dass du dich auch mit dem Prozess auseinandersetzen sollst, wie dein Fleisch in den Kühlschrank kommt, könnte ich jetzt einen Metzger einladen, der hier einen Vortrag hält. Oder ich sage, geh mal hier zu Bauer XY, da kommt morgen der Metzger, du kannst mal dabei sein. Ich glaube, bei zweiterem, das wird eher im Kopf bleiben, wie wenn man hier nur einen Vortrag hat. Wenn ich was erlebe, das sind Erfahrungen, die behalte ich mir. Aber ich glaube, jedem ist klar, durch die Erlebnisse, die wir durch unseren Alltag durchmachen, die wir haben, wurden wir hilfreich zur Meisterung von unserem Leben geprägt. Aber wie sieht es in unserem Leben als Christ aus? Brauchen wir da auch Erlebnisse, um Erfahrungen zu sammeln? Sind da auch Erlebnisse mit Jesus notwendig, dass wir dann später als Glaubenserfahrung irgendwo in unserem Kopf abspeichern können? Oder macht es vielleicht sogar Sinn, dass wir unser Leben oder die Theologie nicht von unserem eigentlichen Leben trennen, dass Erfahrungen, die wir so in unserem Alltag machen, auch wichtig sind für unser Glaubensleben? Ja, wie ist es mit Jesus? Oft hört man dann, ja, wenn ich den nur heute erleben könnte, dann wäre das was. Aber ich habe hier nur so einen alten, verstaubten Schinken in einer Sprache, die eh kein Mensch versteht. Und von dem her, was soll's, ich brauche was zu erleben. Also wenn ich Jesus nicht erleben kann, dann will ich ihn auch nicht. Ich weiß nicht, was ihr mit der Aussage anfangt. Ob sie von euch stammen könnte, von eurem Nachbar, einem Arbeitskollegen. Aber ich glaube, in irgendeiner Art und Weise ist jeder schon mal mit so einer Aussage in Berührung gekommen. Ja, wenn ich Jesus erleben kann, dann könnte es vielleicht interessant sein. Aber nur der alte staubige Schinken, ja, da ist nicht viel mit erleben. Aber ich habe festgestellt, da drin steht sogar was von erleben. Ein Vers habe ich gefunden im Psalm 34, den Vers 9. Da heißt es, erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Oder auch in anderer Übersetzung heißt es, schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Also da steht schon mal, man soll Gott erfahren, man kann Gott erfahren. Man kann ihn schmecken und sehen, dass Gott gut ist. Es muss also die Möglichkeit geben, dass Jesus nicht irgendwie hier nur theoretisch in dem Buch irgendwie vorkommt, sondern die Möglichkeit zum Erleben muss vorhanden sein, sonst wären da nicht solche Verse drin. Auf der anderen Seite ist auch, ja, wenn ich nur rumsitze und abwarte, werde ich nicht viel erleben. Ich weiß nicht, wie viele Erlebnisse ihr schon in eurem Sessel im Wohnzimmer hattet. Ich glaube, wenn man was tut, erlebt man mehr wie nur im Sessel. Schmecket und sehet. Was muss ich tun, um was zu schmecken? Man muss ausprobieren. Ich muss was in den Mund nehmen. Ich muss einen Schluck von irgendwas probieren. Ich muss einen Happen von irgendwas probieren. Erstmal was in den Mund schieben, dann kann ich was schmecken. Und gerade dieses Ausprobieren machen wir eigentlich recht gern. Beim Kochen mal probieren, ob das schmeckt. Beim Backen auch gucken, ob der Teig schon was taugt, wenn er auch noch nicht gebacken ist. Ja, wenn der Pudding fertig gekocht ist, den Topf ausschlecken und sich dann drauf freuen, ja, nachher gibt es das in großer Menge. Aber wenn wir was ausprobiert haben, wenn wir es erlebt haben, sind wir eher davon überzeugt, dass es gut ist. Wenn ich schon während dem Kochen ausprobiert habe, wie die Soße schmeckt, dann weiß ich auch nachher, wenn ich am Tisch sitze, die ist gut. Und muss nicht da sitzen, ja, ob das wohl schmeckt, ob das was ist, was da hier auf dem Tisch steht. Aber diese Erlebnisse, dieses Ausprobieren ist uns Menschen wichtig. Wann kaufen wir ein Auto? Nach der Probefahrt. Wann mieten wir eine Wohnung? Nachdem wir sie angeguckt haben. Also wir gehen selten irgendwo hin und machen was, ohne dass wir es ausprobiert haben, ohne dass wir erlebt haben, dass es was ist, dass es was taugt. Und ich glaube, wir wurden extra so geschaffen. In Johannes 4 finden wir einen Vers oder ein paar Verse, da heißt ab Vers 48, Jesus sagte zu ihm, müsst ihr denn immer Wunder oder besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt? Doch der Beamte des Königs fleht ihn an. Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus dann zu ihm, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte an das, was Jesus ihm gesagt hatte, machte sich auf den Weg. Muss es denn immer sein, dass wir was erleben? Wenn ich mir den Text so angucke, ich glaube, das war von Jesus rhetorisch gemeint. Da ist niemand mehr jemals drauf eingegangen. Der Beamte ist nicht drauf eingegangen oder sonst was, sondern es war einfach so, ja, muss es denn immer sein, dass irgendwelche Wunder sind? Und dann geht es einfach weiter, ah, ich brauche doch unbedingt, hier, meinem Diener geht es nicht gut. Ich glaube, Jesus brauchte gar keine Antwort auf die Frage, muss es immer sein, dass der Diener sagt, ja, es muss sein oder nee, eigentlich nicht. Er hat uns geschaffen und er weiß, wie wir ticken. Weil bei dem, was man macht, weiß man in der Regel auch, wie es funktioniert. Also wenn ich jetzt dann so einen oder anderen Ingenieur denke, ich glaube, er weiß auch, was das nachher kann, was er da auf irgendwelchen Zeichnungen zeichnet. Wenn nicht, weiß ich nicht, ob er dann am falschen Platz sitzt. Aber wenn er uns gemacht hat, weiß er, wie wir ticken. Und deshalb muss die Frage auch nicht groß beantwortet werden. Wir Menschen, wir sind von den Erlebnissen geprägt, die wir machen. Das sind die Erfahrungen, die unser Leben beeinflussen. In Lukas 8 lesen wir von Jairus. Da heißt es, als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Denn sie hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Synagogenvorsteher zu ihm namens Jairus. Er warf sich vor ihm nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil seine einzige Tochter, ein Mädchen von 12 Jahren, im Sterben lag. Dann weiter ab Vers 49. Während Jesus noch mit ihm sprach, da kam aus dem Haus des Synagogenvorstehers jemand und sagte zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Rabbi nicht weiter zu bemühen. Jesus hörte es und sagte zu dem Vorsteher, hab keine Angst. Vertrau mir, dann wird sie gerettet werden. Er ging in das Haus, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Johannes und Jakobus und die Eltern des Kindes. Das ganze Haus war voller Menschen, die laut weinten und das Mädchen beklagten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus zu ihnen. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, dass es gestorben war. Doch Jesus fasste es bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da kehrte Leben in das Kind zurück und es stand gleich auf. Jesus ordnete an, ihm etwas zu essen zu geben. Ja, die Menschenmenge wartet schon und Jairus macht sich auf den Weg zu Jesus. Wer auch er in der Zwischenzeit mitbekommen hat, ja, bei dem kann man was erleben, da ist was los, da passiert immer was. Da sind immer jede Menge Menschen unterwegs, da ist immer Action geboten. Und Jesus kommt mit ihm mit und unterwegs heißt es dann, ja, jetzt ist es eigentlich zu spät, Zug ist abgefahren. Jesus sagt zu Jairus mehr oder weniger, Jairus, du bist gekommen, um was zu erleben. Du willst eine Erfahrung mit mir machen. Sonst wärst du gar nicht gekommen und hättest mich gefragt, dass ich zu deiner Tochter komme. Also, das ist jetzt die Möglichkeit. Entweder sagst du, ah, eh zu spät, oder du lässt dich drauf ein. Hab keine Angst, vertrau mir. Du kannst was erleben bei mir. Du kannst mit mir Erfahrungen machen. Ich bin erlebbar, ich bin erfahrbar. Jesus dann sagt, dass die Tochter nur schläft, da kommen die Leute zum Vorschein, wo es mit einer Erfahrung mit Jesus eher mau aussieht. Die sind eher der Meinung, ja, Da ist nichts mehr zu machen. Das sind eher so die Leute, ja, so ein alter staubiger Schinken, da steht was drin, aber mit Erleben ist bei dem Typ nicht viel. Sie lachen ihn aus, weil sie wissen, ja, das Kind ist tot, da geht nichts mehr. Ich glaube, die Leute, die hat die Erfahrung auch extrem geprägt. Wenn sie dann sehen, ja, gerade haben wir noch ausgelacht und gesagt, geht gar nichts mehr, merken dann, das Kind kommt wieder raus. Die sind danach sicherlich nicht mehr der Meinung, ja, so ein altes, staubiger Schinken bringt eh nichts, sondern die wissen hinterher, ja, Jesus ist schon so ein verrückter Kerl, den man erleben kann, den man erfahren kann. Den sollte ich nicht unbedingt außer Acht lassen. Auf der anderen Seite finden wir in der Bibel Menschen, die in ihrem Leben Erfahrungen gesammelt haben. Und durch die Erfahrungen oder durch die Erlebnisse, die sie gemacht haben, wissen sie, wie so manches laufen kann. Da lesen wir Matthäus 8 von einem römischen Hauptmann, den seine Erfahrungen geprägt haben und in diesem Fall zugutekommen. Da heißt es ab Vers 5. Als Jesus in Kapernaum eintraf, trat der dort stationierte Hauptmann an ihn heran. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Da entgegnete der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja auch dem Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu ihnen, geh, dann geht er. Und zu einem anderen komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei niemandem gefunden. Und ich sage euch, aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob ihre Plätze im Reich des Himmels einnehmen. Aber die Bürger des Reiches werden hinausgeworfen in die tiefste Finsternis. Dort wird man dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Daraufhin sagte Jesus zu dem Hauptmann, du kannst gehen. Was du mir zugetraut hast, soll geschehen. Zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sagt der Hauptmann. Der Hauptmann ist wahrscheinlich schon eine Weile dort stationiert. Er hat in der Zwischenzeit mitgekriegt, ja, wenn jüdische Männer in sein Haus kommen, es führt meistens zu Problemen und Diskussionen, denn als Jude betritt man ja nicht das Haus von einem Nichtjuden. Und das ist schon das Erste, er will Jesus hier keine Probleme bringen, wo Jesus sagt, ja, ich komme zu dir, und sagt, ja, lass, so wichtig ist es nicht. Ich habe die Erfahrung hier gemacht, da gibt es meistens Stress, wenn jüdische Menschen zu mir ins Haus kommen. Und sagt dann weiter, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Sag was, Jesus, und dann wird es schon. Denn aus meiner Erfahrung weiß ich, wenn ein Herr seinen Untergebenen was angibt, dann klappt es. Ich habe meine Vorgesetzten, ich habe meine Untergebenen. Wenn ich einen Auftrag bekomme, dann werde ich den befolgen. Und wenn ich einen Auftrag weitergebe, dann wird er auch befolgt. Wenn ich meinen Soldaten sage, geh, dann gehen sie. Wenn sie kommen sollen, kommen sie. Das klappt immer. Das Gleiche traut er Jesus auch zu. Er ist der Meinung, okay, ich habe jetzt noch nicht viel mit dir zusammen gemacht, aber ich glaube, dass du die Macht hast. Wenn du was sagst, dann funktioniert das. Jesus war da schon ein Stück weit baff. Da hat einer in seinem Leben Erfahrungen gesammelt und kann die jetzt einfach auf diese Situation, auf ihn übertragen. Ich weiß aus meinem Leben, wenn ich was angebe, funktioniert es. Also glaube ich auch, wenn du was angibst, dann scheint es, wird es auch funktionieren. Er traut Jesus zu, die Macht zu haben, was zu sagen, was dann passiert. Ohne, dass er selber kommen muss, um zu kontrollieren und nachzuprüfen, ja, klappt es auch, geht es auch. Ja, ist Jesus heute noch erlebbar? Ist Jesus heute noch erfahrbar? Oder war das halt damals und wir können jetzt noch schön davon lesen, wie es damals gewesen ist? Weil, ja, Jesus läuft jetzt nicht unbedingt im Fullingen auf dem Marktplatz rum und wir können hingehen und uns heilen lassen. Wie kann ich Jesus heutzutage erfahren? Wie kann ich Jesus heutzutage erleben? Ich habe mal wieder den alten verstaubten Schinken genommen und zwei Stellen rausgesucht, an denen wir mal gucken können, ob es möglich ist, Jesus zu erfahren, ob es möglich ist, mit Jesus was zu erleben. In Maleachi im dritten Kapitel zeigt Gott seinem Volk auf, was sie so alles verbockt haben und sagt ihnen dann aber auch, ja, probiert's mal, wie ich es eigentlich gemeint habe. Probiert's mal aus, nach dem Vorschlag, den ich euch gebe, zu lesen. Dort heißt es im Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist, und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der allmächtige Gott, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Probier's aus, ob du mich erleben kannst. Gib mir 10% von dem, was du hast, oder von dem, was du einnimmst, und schau, ob ich dich nicht segnen werde. Stell mich damit auf die Probe. Das ist die einzigste Stelle in der Bibel, wo ich gefunden habe, wo Gott wirklich mal sagt, ja, stell mich auf die Probe. Weil wir oft auch sagen, ja, Gott kann man nicht auf die Probe stellen. Hier sagt Gott klipp und klar, stell mich auf die Probe. Natürlich nicht, stell mich allgemein im Leben mit allem auf die Probe, sondern er hat hier das ganz klar in dem Bezug gegeben. Stell mich auf die Probe, gib mir 10% und guck, ob du dann gesegnet wirst. Gesegnet zu werden heißt nicht, dass ihr unser materieller Standard dann verbessert. Heißt nicht, ja, ich gebe jetzt 10% ab und dann kommen nachher 25% zurück, super Wertanlage. Aber Gott sagt mehr oder weniger, das wird bei mir nicht unbemerkt bleiben, wenn du mir was abgibst. Ich werde dich segnen. Wenn du in deinem Leben sagst, ja, man kann eh nichts mit Gott erleben, aber ich würde gern was erleben, dass ich wirklich wissen kann, ob er real ist, ob er existiert. Ich mache keine Erfahrungen mit ihm. Vielleicht wäre das mal ein Experiment wert. Probier es mal aus, ob man mit Jesus was erleben kann. Vielleicht versuchst du es mal, in 3 Monate 10% abzugeben, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Schaust dir hinterher die Bilanz an. Hat er dich gesegnet oder hat er dich völlig allein gelassen und es ging alles nur noch schlechter und du konntest gar nichts von ihm erfahren, gar nichts von ihm erleben? Ist Jesus erlebbar? Steht er zu seinen Zusagen oder nicht? Das war die erste Stelle. Da habe ich noch eine zweite Stelle aus dem Propheten Jeremia. In Kapitel 29 lesen wir dort von einem Brief, der an die Gefangenen in Babel geht, der ihnen Mut machen soll. Und dort heißt es im Vers 13, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr vom ganzen Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Wenn wir Jesus suchen, lässt er sich finden. Eigentlich wieder was, was man erleben kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gesucht habt und gefunden oder auch nicht gefunden, aber ich glaube, wenn man was sucht und es wieder findet, das ist schon ein Erlebnis, wo man dann auch wieder sich daran erinnert, dran, was einen prägt. Aber da geht es nicht drum, ja, nach dem Motto, wenn du mich suchst, wenn du mich brauchst, dann stolperst du schon irgendwo über mich. Nee, man muss sich auf die Suche machen. Das ist ein Erlebnis, wo nicht einfach zu mir kommt, sondern es ist mit Arbeit verbunden. Suchen ist nicht was, was so nebenher kurz passiert. Suchen kann ganz schön herausfordernd sein. Klar kommt es darauf an, was man sucht. Aber als ich damals in der Schule noch ein Referat halten musste, die meisten anderen wahrscheinlich auch, und hätte ich damals ein Referat über Ghana halten müssen und es wäre darum gegangen, wie groß Ghana ist, hätte ich in die Bücherei laufen müssen und hätte dann nachher, was weiß ich, auf dem Tisch 5, 6 Bücher liegen gehabt, wo ich weiß, ja, irgendwo da drin steht's. Also, ich muss mich, wenn ich es wissen will, hinsetzen, die Bücher aufschlagen, durch die Bücher durchgucken und gucken, ob ich das irgendwo da drin finde. Heutzutage weiß ich in 10 Sekunden. Muss nur hergehen, Alexa, wie groß ist Ghana? Und dann kommt in der Regel eine Antwort. Sofern Alexa bei uns zu Hause wohnt. Aber ich glaube, wenn es hier heißt, wenn ihr mich sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Es ist meiner Meinung nach eher die Suche im Bücherstapel. Und dann ist auch die Frage, ja, wie wichtig ist mir das, was ich suche? Denn je nachdem, wie wichtig mir das ist, gehe ich anders an die Suche ran. Angenommen, du bist beim Wandern im Urlaub, hast eine Hüttentour geplant, die es schon in sich hat, bis 3 Tage unterwegs, kommst ziemlich fertig am 4. Tag an der Hütte an, ziehst dich auf deinem Zimmer aus und merkst dann, ja, irgendwo habe ich 5 Euro verloren. Was wirst du machen? Wahrscheinlich denkst du, ach, ist Wurst, freut sich halt irgendjemand anderes über die 5 Euro und kauft sie in der nächsten Hütte was Kühles zum Trinken. Aber ich mache mir jetzt nicht nochmal auf. Gleiches Szenario, du bist unterwegs, kommst auf der Hütte an und merkst, oh, 200 Euro weniger. Ich glaube, wir würden ein bisschen mehr Zeit investieren wie bei den 5 Euro. Vielleicht nochmal einen Teil der Strecke zurücklaufen. Die anderen, die später noch eintreffen, fragen, ja, hast du nicht hier irgendwo was rumliegen sehen und auf ihre Ehrlichkeit hoffen? Aber im Zweifel sind es dann halt doch 200 Euro gewesen. Aber wir würden auf jeden Fall meiner Meinung nach mehr investieren wie für die 5 Euro. Gleiches Szenario, wir kommen auf der Hütte an und merken, ja, heute Morgen hatten wir noch einen Umschlag mit 2.500 Euro in der Tasche. Ich glaube, egal wie fertig du gerade bist, du wirst recht viel dran setzen, das Geld wieder zu finden. Das Abendessen nach hinten verschieben. Andere fragen, ob sie beim Suchen helfen, wenn es dunkel wird, noch Stirnlampen organisieren. Wahrscheinlich erst aufgeben, wenn du den Umschlag hast oder dir ziemlich sicher bist, ja, den hat jemand anderes gefunden oder der ist sonst wo, wo er unauffindbar ist. Ja, wie intensiv meine Suche ist, die hängt davon ab, wie wertvoll mir das Gesuchte ist. Wenn Jesus sagt, ja, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden, wie wichtig ist es mir, dass ich Jesus finde? Ist es mir eigentlich egal, dann höre ich nach 2 Minuten wieder auf und merke, pff, ist Wurst. Oder will ich ihn wirklich erleben? Will ich ihn wirklich erfahren? Will ich wirklich prüfen? Gibt es ihn und ist er nicht nur reine Theorie? Glaub dann, sieht die Suche anders aus. Und wir haben einen Vorteil gegenüber dem Umschlag mit den 2.500 Euro. Jesus sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Wer mich sucht, von dem lasse ich mich gern finden. Die 2.500 Euro, die liegen im Umschlag irgendwo, die schreien nicht dann irgendwann, ja, hier bin ich, oder fangen dann an zu blinken oder zu leuchten. Aber wie ist es, wenn wir uns heutzutage auf die Suche machen? Haben wir überhaupt die Lust, was zu suchen? Meistens ist es doch heutzutage so, ja, wenn es nicht zu mir kommt, dann brauche ich es auch nicht. Wenn ich was haben will, dann sollte es am besten direkt zu mir kommen. Aber ich gehe doch nicht hin und mache mich auf den Weg. Wir wollen was erleben, aber keinen Aufwand damit haben. Oder vielleicht im Vorfeld schon wissen, was hinterher rauskommt. Ja, ich lasse mal erstmal jemanden vorgehen und ausprobieren, ob sich's lohnt. Ich lese erstmal ein paar Rezensionen und gucke dann und entscheide dann, ist es was für mich oder nicht. Aber ich als erstes Mal losgehen, was erleben und das dann noch mit Arbeit verbunden, ja. Weiß nicht, aber ich bin der Meinung, die meisten guten Erlebnisse und Erfahrungen macht man erst, wenn man wirklich mal losgeht, wenn man ausprobiert. Naja, nachher liest man was, ja, ist kacke dort, macht überhaupt keinen Spaß und das kann man drauf verzichten. Und der hatte eigentlich nur einen schlechten Tag. Und wenn man selber hingeht, merkt man, ja, eigentlich ist es doch super. Wer wissen will, ob Jesus wirklich erfahrbar ist, ob Jesus wirklich erlebbar ist, wer wissen will, ob man mit Jesus was erleben kann, der wird nicht drum rumkommen, Zeit zu investieren. Er wird nicht drum rumkommen, in die Bibel zu schauen und zu lesen. Was hat Jesus vor? Was hat er so geplant? Was sind so seine Ideen? Denn nur dann kann ich auch gucken, hält er überhaupt, was er verspricht? Wenn ich nicht weiß, was er verspricht, dann kann ich auch nicht überprüfen, ja, ist es eingehalten oder nicht. Wenn ich nicht nachlese und weiß, was er sagt, weiß ich nicht, ob er sich dran hält. Ob es im Stadion toll ist, das kann ich nicht erfahren, wenn ich die Sportschau angucke. Ob im Gebirgsbach kalt ist, werde ich nicht wissen, nachdem ich irgendeine Doku angeschaut habe. Ich muss ins Stadion gehen, um zu erfahren, ob es im Stadion toll ist. Ich muss ins Gebirge gehen und in den Bach reinspringen, um zu sehen, ja, ist er wirklich kalt. Und ich bin der Meinung, ja, Jesus ist erlebbar und erfahrbar. Sonst würden wir in der Bibel nicht Stellen finden, wo es darum geht, dass er erfahrbar ist. Schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Ich will euch einfach mal ermutigen, ja, zu lesen, auszuprobieren, ob sich Jesus dran hält, was er macht. Ihn auf die Probe zu stellen, segnet er uns oder nicht. Sich auf die Suche zu machen, gucken, lässt er sich wirklich finden. Vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben, vielleicht aber einfach mal wieder neu, wenn wir sagen, ja, stimmt, wenn ich so in meinen Erfahrungsschatz zurückgehe, guck, ich habe mal was mit Jesus erlebt, aber ist schon lang, lang her. Vielleicht machst du dich einfach mal wieder auf die Suche und guckst, ob er sich finden lässt und ob er erfahrbar wird. Amen.